lese einfach mal zu Beginn den Text vor. Micha im 4. Kapitel, einer von den kleinen Propheten im Alten Testament, hat so gelebt im 7. Jahrhundert vor Christus, vielleicht sogar im 8. Micha 4. In den letzten Tagen aber wird der Berg, darauf des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über die Hügel erhaben. Und die Völker werden herzulaufen und viele Heiden werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinauf zum Berge des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir in seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird unter großen Völkern richten und viele Heiden zurechtweisen in fernen Landen. Und sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Und es wird kein Volk gegen das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Ein jeder wird unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen und niemand wird sie schrecken, denn der Mund des Herrn Zebaoth hat's geredet. Ein jedes Volk wandelt im Namen seines Gottes, aber wir wandeln im Namen des Herrn, unseres Gottes, immer und ewiglich. Was für ein Bild der Hoffnung, das dieser Prophet damals für seine Leute hatte und auch für uns. Alle Völker werden kommen, um zu lernen, wie man in Frieden miteinander lebt. Der Berg des Herrn, das ist der Zionsberg. Und da heißt es, da werden sie hinkommen von aller Welt enden, die Heiden, also die Nichtjuden, um dort zu lernen, wie man Frieden lebt. Und ich merke, das ist ein Bild, das sich erfüllt vor unseren Augen. Von diesem Berg, von dieser Tradition geht der ganze Gedanke von Frieden, von Menschenrechten ja aus. Dass wir heute davon ausgehen, dass alle Menschen irgendwie Brüder und Schwestern sind und in Frieden miteinander leben sollten, das kommt doch aus dieser Tradition, die sogar Juden, Christen und Muslime verbindet, dass Gott von uns will, dass wir gerecht miteinander umgehen, dass Gott den Feind genauso geschaffen hat wie mich, wie es Jesus sagt, lässt seine Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte und deswegen sollen wir für die bitten, die uns verfolgen. Und Micha sagt, die Völker werden kommen, wartet nur, die Zeit ist noch nicht reif. Er hat in seiner Zeit wenig Anlass zu dieser Hoffnung gehabt, der Micha. Die politische Situation hat sich zugespitzt. Ein Feind aus dem Osten, aus dem Nordosten, damals war es nicht Russland, sondern Assyrien, hat sich immer weiter breit gemacht. Ein Volk nach dem anderen wurde erobert und unterworfen. Die Assyrer waren schon sehr nahe gekommen und man wusste nicht, ob man sich auf die Macht Ägypten verlassen konnte, die auf der anderen Seite im Westen war, um einen zu unterstützen. Da war nicht der Grund der Hoffnung, als Micha dieses Bild gemalt hat. Soziale Ungerechtigkeit machte sich breit. Micha schreibt davon, wie die Großgrundbesitzer die armen und einfachen Leute ausgebeutet haben und die Geistlichen, die Priester am Tempel und so, die haben das auch noch sanktioniert. Die haben gesagt, ja Gott will das so, das passt schon. Wenig Grund zur Hoffnung, wenn man sich in der Welt umschaut. Aber der Prophet wäre kein Prophet, wenn er nicht den Durchblick hätte. Wir sagen gerne, jemand hat eine Perspektive, wenn er Hoffnung hat. Jemand hat eine Perspektive, deswegen weiß er, was er macht. Ja? Wenn ein neuer Chef in eine Firma kommt und hat eine neue Perspektive, dann kann es manchmal klappen, manchmal geht es auch unter, aber manchmal kommt ein neuer Schwung rein mit dieser neuen Perspektive. Und das ist die Perspektive, die der Micha hat. Die Völker werden kommen und lernen, wie man Frieden macht. Und sie werden nicht mehr lernen, wie man Krieg führt. Und sie werden ihre Kriegswaffen zu Friedensgeräten machen, Schwerter zu Pflugscharen. Und ein jeder wird unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum sitzen und dort vor seinem Hüttchen sich's gut gehen lassen. Perspektive, das heißt auf Deutsch Durchblick. Unser Wort Durchblick. Ja, wir schauen nicht nur auf die Oberfläche, lassen uns nicht blenden von dem, was vor Augen ist, ob es jetzt gut ist und hell oder dunkel und schwarz, sondern wir sehen, was dahinter ist, was Gott für uns an Zukunft hat. Schauen wir uns die Bilder mal an. Ich habe den Ernst gebeten, auf dem Beamer das zu projizieren. Das ist die berühmte Skulptur, die Jewgeni Vucetich geschaffen hat. 1959 hat die Sowjetunion dieses Bild der UN geschenkt. Und da steht's. Und da sieht man diesen Schmied, sozialistischer Realismus, so ganz typisch die Kunst, der das Schwert in der Hand hält, in der rechten schwingt er den Hammer und unten sieht man schon, wie dieses Schwert zu einer Pflugschar geworden ist. Ein Bild des Friedens, das der Kommunismus damals Ende der 50er Jahre aufgegriffen hat. Entweder um dem Westen zu sagen, wir wollen ja den Frieden, habt keine Angst vor uns. Vielleicht wie wahrheitsgemäß das Spiel damals gewesen ist, das weiß man nicht. Aber natürlich, jeder Mensch wünscht sich den Frieden. Das ist doch so. Dieses Geschenk wurde der UN gemacht und dieses Bild war auch in jedem Geschichtslehrbuch der DDR zu sehen. Aber vielleicht wissen Sie, dass dieses Bild dann noch eine neue Bedeutung bekommen hat. 1978 hat die SED in der DDR das Pflichtfach Wehrerziehung eingeführt. Also die Schüler mussten von da an irgendwelche Wehrübungen machen. Vielleicht, wenn man es gut gemacht hat, fühlt es sich an wie Räuber und Gendarm. Aber natürlich war klar, um was es geht. Man sollte sich auf den großen Krieg gegen den Klassenfeind im Westen vorbereiten. Wer hier von Ihnen so Mitte 40 aufwärts ist, der kann sich erinnern. Die Jüngeren wissen es gar nicht mehr. Der eiserne Vorhang, die vielen Panzer, die Manöver, ständig zu wissen, mit einem falschen Knopfdruck kann der Atomkrieg losgehen. So sind wir aufgewachsen. Ich bin Mitte 40 und das war meine Kindheit. Und im Osten ging es also nun los, 1978 mit Wehrerziehung und die evangelische Jugend, die hat gesagt, das kann doch nicht sein. Wir wollen doch den Frieden. Und wir dachten, die Sozialisten wollen den auch. Und dann haben sie angefangen, Erziehung zum Frieden zu machen. Also praktisch als ein Ergänzungs- oder Gegenfach, so wie das hier oft war in der DDR, haben sie gesagt, wir machen nicht Wehrerziehung, sondern Friedenserziehung. Und da gab es Veranstaltungen in der evangelischen Jugend, die teilweise wirklich weite Kreise gezogen haben, wo Jugendliche hinkamen. Und es wurde dann die Friedensdekade begonnen, die 10 Tage um den Buß- und Bettag herum als 10 Tage Friedensgebet zu halten. Das begann 1980 und da hat man aus dieser Skulptur einen Aufnäher gemacht. Und um den Aufnäher drucken zu können, hätte man eine Druckgenehmigung gebraucht. Aber in der DDR musste man manchmal ein bisschen schlau sein, weil man ja wusste, wenn die Kirche sowas macht, dann wird es die staatliche Stelle wahrscheinlich blockieren und dann hätten sie es 1983 erst drucken können. Also haben sie es auf Stoff gedruckt, denn für bedruckte Textilien hat es keinerlei Druckgenehmigung gebraucht. Und es gab dann also ein dünnes Stoffband mit diesem Aufnäher, den wir gleich sehen werden, gedruckt in der Herrnhuter, also Druckerei der Herrnhuter Brüdergemeinde. Und zwar 120.000 war die Auflage. Und da oben sehen wir gleich diesen Aufnäher, der damals als Lesezeichen eigentlich gedacht war. Schwerter zu Pflugscharen. Zusammen mit dem Bibelzitat, ganz interessant, die Skulptur aus dem Sozialismus und dazu das Bibelzitat, wo die eigentlich herkommt. Ja, also den Sozialisten ein Spiegel vorgehalten, das eigene Bild ihnen gezeigt, hey, das ist unser Bild, das ist aus der Bibel, das stammt aus dem Micha. Bei Jesaja gibt es eine ganz ähnliche Stelle nochmal, Schwerter zu Pflugscharen, das ist unsere Hoffnung. Und dann haben sich Jugendliche getroffen zu Friedensgruppen. Man hat im Westen und Osten gemerkt, hey, die da drüben, die wollen ja dasselbe. Es hat ganz stark dazu beigetragen, den Kalten Krieg zu überwinden. Und dieses Zeichen, das wurde ein Abzeichen, was viele getragen haben. Ich kenne auch noch, ich bin im Westen aufgewachsen, aber ich kenne auch Leute aus der Zeit, die dann im Osten sich das auf ihren Parka drauf genäht haben, damit in die Schule gegangen sind. Und natürlich wussten die Lehrer, was gespielt wird. Und es gab dann immer wieder Streit. Schüler wurden dann vor den Chef gezerrt und die Abzeichen wurden abgerissen. Und dann hat die Kirche wieder gesagt, na, das ist doch hier sozialistische Kunst, was habt ihr denn dagegen? Und so ging das hin und her, bis tatsächlich dieser Aufnäher verboten wurde. Wie ironisch ist das? Und wie hat man da die Lügen des SED-Staates entlarvt? Und dann haben sich die Jugendlichen weiße Zettelchen auf ihren Parker genäht und jeder wusste, was gemeint ist, aber das konnte ja schließlich doch keiner verbieten. Oder sie haben sich ein Loch in die Jacke geschnitten an der Stelle. Jeder wusste, Schwerter zu Pflugscharen. Ich bekenne mich dazu. Und Sie wissen, wie die Geschichte weitergegangen ist. Es waren diese Jugendgruppen, diese Friedensgruppen, aus denen die großen Montagsdemonstrationen in Leipzig hervorgegangen sind. Es waren diese Gruppen, die dafür gesorgt haben, dass dieser Widerstand in der DDR eine Heimat hatte und die dafür gesorgt haben, dass er friedlich geblieben ist. dass keine Steine geworfen wurden, keine Häuser angezündet wurden, dass man den Volkspolizisten und den Betriebswehren und den NVA-Soldaten die Hand gereicht hat und gesagt hat, hey, ihr wollt doch auch in Frieden und Freiheit leben, oder nicht? So ist es gewesen damals. Und dieses Bild war so unendlich wichtig. Ein Bild, das Perspektive gibt, das den Durchblick gibt in eine Zukunft, wie sie sein könnte, wie sie sein wird. Wenn wir ein Vers weiterlesen, Schwerter zu Pflugscharen, das ist der Vers 3 hier in Kapitel 4. Im Vers 4 ist auch ein wunderschönes Bild. Ein jeder wird unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen und niemand wird sie erschrecken. Ich habe auch dazu ein schönes Bild rausgesucht. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen, ist aus der Verfilmung vom Herrn der Ringe, die Hobbithöhle. Weil ich denke, Tolkien hat ja den Ersten Weltkrieg erlebt und dieses Buch auch zur Zeit des Zweiten Weltkrieges geschrieben. Es geht da genau darum, die kleinen Leute wollen einfach nur in Frieden leben. Sie wollen unter ihrem Apfelbaum sitzen, sie wollen sonntags ihren Kaffee trinken, sie wollen ihre Oma besuchen und sie wollen sehen, wie ihre Kinder zu Erwachsenen werden und sie wollen von ihrer Hände Arbeit leben. Diese Botschaft, die der Micha da bringt, ist eine Botschaft für die kleinen Leute. Und das möchte ich Ihnen heute auch sagen, wenn Sie denken, boah, ich bin kein solcher Glaubensheld, der vielleicht sich mit einer Kerze auf einen Marktplatz stellen würde und ein Friedenslied singen, da wo der Krieg tobt. Bin kein solcher Glaubensheld, der vielleicht jetzt in die Ukraine gehen würde und den Russen Rosen in die Gewehrläufe stecken würde oder so, wie das ja damals auch geschehen ist. Die Botschaft ist für die kleinen Leute, für dich und mich. Ich sehe heute Bilder von Männern, die sich in Jakutsk oder in Sviatowsk oder wie diese ganzen Ortschaften in Sibirien heißen, wo sich Männer von weinenden Ehefrauen verabschieden, wo ihre Kinder hoffen, dass der Vater bald wieder nach Hause kommt. Und ich bete täglich, dass Gott den Soldaten, die da angreifen, gehörig viel Heimweh gibt, damit sie sich ergeben und damit sie aufhören zu kämpfen. Und ich erinnere mich an Geschichten, die mir alte Männer erzählt haben aus dem Zweiten Weltkrieg, wie der Krieg für sie zu Ende gegangen ist und wie sie froh waren, als sie endlich in Gefangenschaft gehen konnten. Ein alter Herr hat mir das erzählt, der war in Monte Cassino, da in diesen Schluchten und Höhlen auf dem Berg in Mittelitalien, wo die Deutschen so eine bittere, harte Abwehrschlacht gegen die Engländer und Amerikaner, die von Süden kamen, geschlagen haben. Muss furchtbar gewesen sein, Handgranate über den Hügel werfen und dahinter Tod und Zerstörung anrichten. Und da hat er erzählt, eines Nachts haben wir Biwak gemacht in einer Höhle. Waren nur ein paar Soldaten, haben Biwak in einer Höhle gemacht. Gut geschlafen. Als wir am Morgen aufgewacht sind, hat er gelacht und hat erzählt, da sprachen um uns herum alle Englisch. Da wussten wir, der Krieg ist für uns vorbei. Die kleinen Leute, das war der Baumannskunz aus Tannenbach. Aus Unterbreuschwitz, kennen Sie eh nicht, der Baumannskunz, der wollte einfach nur nach Hause. Und dann war er noch ein paar Jahre in Gefangenschaft und dann ging er nach Hause und ist ein Bauer geworden. Und ich glaube, auch das ist ein Bild der Hoffnung. Unter dem Weinstock, unter dem Feigenbaum sitzen, vor dem eigenen Haus, das muss gar nicht groß sein, aber wir dürfen dort leben. Die Vision ist zugleich Auftrag und Kraftquelle. Die Vision, die zeigt mir den Weg vor und dann ist sie wie eine Schnur, an der ich mich entlang ziehen kann. Das alte Symbol für die Hoffnung ist ja der Anker. Ne? Der Anker ist unten auf dem Grund, ich kann ihn nicht sehen, aber wenn ich am Seil ziehe, merke ich, es hält und ich kann sogar gegen die Strömung. Die Vision ist Auftrag und sie ist Kraftquelle, weil der, der die Vision geht, auch mitgeht. Gott geht mit. Wenn ich das so sage, dann klingt das so ein bisschen allgemein und ich möchte es deswegen noch ein bisschen konkreter machen, nämlich Jesus geht voran. Ja, also nicht nur, wenn Gott eine Kraft, eine Last auflegt, dann stärkt er auch die Schultern, sondern da ist Jesus, der mit dir diesen Weg geht. Und wenn wir bei Micha weiterlesen, dann kommt ja gleich das nächste Kapitel, die bekannte Stelle aus den Weihnachtsprophezeiungen. Und du, Bethlehem in Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll der kommen, der in Israel Herr sein wird. Und dann ein bisschen weiter unten und er wird den Frieden bringen. Also diese Prophezeiung für den Messias, dass Jesus kommen wird, das ist das Nächste, was Micha sagt. Jesus, der zu den kleinen Leuten gegangen ist, der die Welt verändert hat mit einer Handvoll Fischer, Handwerker, mit denen er 3 Jahre unterwegs war und die er ausgesandt hat, weil sie den Durchblick hatten, weil sie seine Vision hatten und weil sie seine Kraft hatten, seinen Geist. Sie haben erfahren, ich bin nicht allein. Sie haben erfahren, beten hilft. Sie haben erfahren, ich kann mich an Gott wenden, wenn die Situation aussichtslos erscheint. Und sie haben auch erfahren, es gibt einen Weg durch die Katastrophe hindurch. Es ist nicht immer so, dass Gott um die Katastrophen herumführt und die alle abwenden muss. Aber es ist so, dass Gott mit hindurchgeht. Das ist ja das Zeichen unseres Kreuzes, das hier so groß an der Wand ist. Wenn ich am Friedhof stehe bei Beerdigungen und ich werfe diesen Sand oder den Lehm da rein und sage Erde zu Erde, dann fällt er ganz oft auf ein Kreuz, das oben auf dem Sarg drauf ist. Und es sagt mir, Jesus ist schon da. Auch durch die Katastrophe hindurch geht er mit mir mit. Und ich bin mit ihm verbunden im Gebet, in Krankheit, in Not, in finanzieller Not, in Angst, in Depression. Da ist er. Und er hält mich bei seiner Hand. Und so wie es wird, so wird er mich leiten und tragen. Und so kann ich beten. So kann ich beten lernen. Denn beten ist ja was man lernen muss. Genau wie in jeder Beziehung das Miteinander sprechen ist etwas, was man lernen muss. Wer mal ein Kind großgezogen hat, der hat dem Kind auch das Sprechen beigebracht. Und der hat diese Beziehung mit dem Kind aufgebaut. Und ihr habt euch aufeinander eingelassen und seid miteinander gewachsen. Es ist ja nicht so, dass wir nur die Kinder erziehen, die erziehen uns auch. Da sitzt mein großer Sohn, der Wunderbare. Beziehungen sind immer ein Wagnis. Weißt noch, wie meine Frau und ich überlegt haben, ob wir noch ein Baby wagen wollen. Und so ist es auch ein Wagnis, auf Gott zu vertrauen. Es ist ein Wagnis, einen Schritt im Glauben zu machen und dann zu sehen, wo der Schritt hinführt. Ja. Wenn mich jemand einlädt, in so einen Gottesdienst zu kommen, ist ein Wagnis. Gehe ich hin, gehe ich nicht hin? Und man muss immer überlegen, was kostet es, was könnte passieren im schlimmsten Fall, was könnte passieren im besten Fall. So machen es die rationalen Leute. Die Leute, die nicht so rational entscheiden, da läuft das genauso ab. Letztlich muss man irgendwie halt Entscheidungen treffen im Leben. Und wenn jemand zu dir sagt, willst du mit mir gehen, dann gibt es eigentlich nur 2 Antworten. Ja, nein, weil vielleicht funktioniert nicht. Und Gott sagt zu dir, willst du mit mir gehen? Willst du mit mir vertrauen? Ja, Glauben und Hoffen ist ja eigentlich Vertrauensfrage. Und Vertrauen heißt immer Antwort geben. Da ist jemand, der mir das anbietet. Und der sagt, komm. Und ich darf einschlagen in seine Hand, ja. Entscheiden ist schon fast zu viel gesagt, weil in dem Moment, wo die Frage gestellt wird, ist die Entscheidung ja schon fast gefallen. Und ich merke, wie es an mir zieht. Weiß nicht, ob Sie es erlebt haben oder wann Sie es zuletzt erlebt haben, dass Sie gespürt haben, Gott spricht mich hier an, Gott macht mir eine Tür auf, Gott macht mir Mut, einen Schritt im Glauben zu machen, ein Gebet zu sprechen für mich, für jemand anderen. Und so wächst Hoffnung, indem wir Schritte wagen im Vertrauen. Das Bild der Hoffnung, der Anker. Wenn ich an dem Seil ziehe und merke, ich komme vorwärts, dann merke ich, an der Hoffnung könnte etwas dran sein. So ist das im Großen mit den Hoffnungsbildern, die wir gerade angesehen haben. Es hat ja ziemlich lang gedauert. Und auch heute ist kein Frieden auf der Welt. Aber wir erleben Frieden, so viel Frieden, wie dieses Land noch nie erlebt hat in seiner ganzen Geschichte. Deutschland hatte noch nie so lange Frieden, wie es jetzt Frieden hat. Und es hat damit zu tun, dass diese Hoffnungsbilder bei uns sind und dass wir damit leben und dass wir sie teilen miteinander. Glauben und Hoffen ist Antwort und es ist Erfahrung und gleichzeitig ist es auch ein Geschenk. Ich kenne das auch, dass man sich fragt, kann ich das hoffen? Kann ich das glauben? Und die Antwort lautet ja meistens nein. Wenn ich da stehe und irgendetwas hoffen soll, wie soll ich das machen? Ja, das kann ich nicht in mir erzeugen. Und deswegen gibt es auch dieses Gebet. Herr Jesus, ich möchte dir gerne vertrauen und du weißt, wie viel Misstrauen in mir steckt. Herr Jesus, ich möchte gerne hoffen, aber du weißt, wie oft meine Hoffnung enttäuscht wurde. Herr Jesus, gib mir dieses Vertrauen, mach mich wieder zu einem Kind. Lass mich dir vertrauen, wie ein Kind vertraut, damit ich wieder Hoffnung haben kann und damit ich diese Kraft auch wieder spüren kann, die in der Hoffnung drin ist, damit es wächst in meiner Seele, so wie das grüne Gras im Frühling, damit es auftreibt und blüht und wird wie ein Baum, wie ein Weinstock, unter dem ich sitzen kann. Hoffnung ist ein Geschenk. Hoffnung ist Antwort. Hoffnung ist Beziehung. Und deswegen wollen wir jetzt noch ein Lied singen, in dem heißt es in Christus allein. Denn ich denke, diese Hoffnung, die ist ja in Christus. Und ich habe sie nur in ihm. Ich habe sie nicht in mir selber. Ich kann mich nicht hinstellen und sagen, ich bin jetzt ein hoffnungsvoller Mensch oder womöglich sagen, ich habe einen starken Gott, als ob ich ihn hätte, ja. Sondern da, wo ich in Christus bin, wo ich ihm vertraue, wo ich mit ihm lebe, da bin ich stark, da habe ich Hoffnung und da habe ich auch den Durchblick. Da bin ich vielleicht ein Prophet, weil ich sehen kann, was noch nicht vor Augen ist, aber was Gott schon vorhat. Das ist Hoffnung, in der wir leben dürfen, in der wir gehen dürfen, stehen, Schritte wagen im Vertrauen und sehen, was er tut. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.